Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Kim Jong-il, der Diktator, ist tot. Was heißt das für Nordkorea? Ist es das Ende des kommunistischen Landes oder schafft es der Sohn, das Erbe seines Vaters fortzuführen? Über das Land, das sich seit Jahrzehnten abschottet, ist kaum etwas bekannt. Unser ehemaliger Ostasien-Korrespondent Peter Achten hat Nordkorea 11-mal bereist. Ivana Pribakovic hat mit ihm darüber geredet.
Das Tagesgespräch.
Peter Achten, Sie haben vom Tod von Kim Jong-il zu Peking erfahren. Was war Ihr erster Gedanke?
Ich muss sagen, ich war völlig überrascht gewesen, weil so, wie ich den Kim Il-sung am Fernsehen gesehen habe, beispielsweise, als er in China da war, oder in Russland eben dieses Jahr, hat er eigentlich, trotz seinem Schlaganfall 2008, hat er eigentlich wieder ziemlich busper und munter ausgesehen. Und darum bin ich eigentlich wirklich wahnsinnig überrascht gewesen. Und ich habe das am Fernsehen erfahren. Und das ist da eben eine ganz grosse Geschichte in China, selbstverständlich.
Wie wird denn darüber berichtet? Also ist so etwas wie eine Angst spürbar, weil ein kommunistisches Regime könnte fallen?
Nein, das eigentlich nicht. Es wird sehr faktuell quasi wird hier berichtet mit dem Rückblick, Kim Jong-il, sein Lebenslauf, dann sein Papa selbstverständlich, der Kim Il-sung, der 1994 gestorben ist und so weiter. Und eigentlich wird das Ganze im Augenblick jeden Fall faktuell. Uns wird natürlich bedauert, das kommen da Leute aus dem Politbüro, aus dem Chinesischen, die da ihr Beileid am Fernsehen aussprechen. Also man ist eigentlich erst da.
Sie kennen Nordkorea, Sie sind 11-mal durch Nordkorea gereist, das erste Mal 1987. Aus Ihrer Sicht, was bedeutet der Tod vom Diktator fürs Land?
Sagen wir es mal so, für die meisten Leute, also das sind immerhin 22 Millionen Nordkoreaner und Nordkoreanerinnen, ist das heute ein absoluter Schock gewesen, weil sie sind ja in diesem Viererkult aufgewachsen. Der Papa von Kim Jong-il ist schon ein Gott gewesen. Der Kim Jong-il zeigt man, ist der geliebte Führer. Also auch er ist ein Halbgott. Und darum ist das für die Nordkoreaner und Nordkoreanerinnen ein absoluter Schock. Und ich glaube, in den nächsten paar Tagen, also bis zur Bestattung von Kim Jong-il am 28. Dezember und am Ende der Staatstrauer am 29. Dezember, werden wir am Fernsehen viele heulende und schluchzende Nordkoreaner und Nordkoreanerinnen sehen. Also für die ist das ein absoluter Schock.
Wie gross ist denn Ihrer Ansicht nach die Wahrscheinlichkeit, dass der Sohn von Kim Jong-il, der Kim Jong-un, die Macht kann behalten bzw. die Macht kann übernehmen von seinem Vater?
Das ist eine sehr schwierige Frage, aber es ist eigentlich in den letzten 3 Jahren sehr gut eingefädelt worden. Der Kim Jong-il hat noch geschaut, eben auch, dass in seiner Familie grosse Unterstützung für den Kim Jong-un ist. Und bei den Militärs nimmt man an, dass der Kim Jong-un eigentlich auch sehr gute Karte hat. Aber wie gesagt, das sind alle Spekulationen. Niemand, auch die Experten, wissen ganz genau, was eigentlich in Nordkorea, insbesondere in den Vierungskriegen, vor sich geht. Also das ist sehr, sehr schwierig vorauszusagen.
Vom Sohn selber weiss man ja auch eigentlich relativ wenig. Offiziell weiss man eigentlich nicht einmal das genaue Alter. Was weiss man denn? Wer ist der Kim Jong-un?
Das weiss man eben nicht genau. Es gibt verschiedene Angaben, zum Beispiel wie alt er ist. Er ist irgendwann zwischen 27 und 29 Jahren. Heute wird er in Nordkorea als der junge General apostrophiert. Er soll ja, das ist aber auch nicht bestätigt, in Königs Liebefeld in Bern in die Schule gegangen sein. Das ist wahrscheinlich, aber das bestätigt niemand. Also ich beispielsweise kenne jemanden im nordkoreanischen Außenministerium, der ist 19 Jahre in die Schule gegangen, redet übrigens perfekt Berndeutsch. Beim Kim Jong-un, der scheint nur 2 Jahre in die internationale Schule dort gegangen, aber wie gesagt, eine Bestätigung für das bekommt man nicht. Denn weiter weiss man mittlerweile, wie er ausgesehen wurde. Das hat man lange auch nicht gewusst. Er ist verschiedentlich in diesem Jahr auftreten mit seinem Papa, dem Kim Jong-il. Il ganz frappant ist, wie er ausgesehen wird, nämlich ganz ähnlich seinem Grosspapa, eben dem Kim Il-sung. Und es gibt südkoreanische Experten, die beispielsweise sagen, ja, der ist sicher bei einem Schönheitschirurg gewesen, damit sie ihn so angebracht haben, dass er aussieht wie sein Grosspapa, der ja vergöttert wird in Nordkorea. Das ist eigentlich nur ein Beispiel, wie bei uns im Westen eben alle die Sachen, die Legenden, bleiben, weil einfach niemand wirklich weiss, was in Nordkorea vor sich geht.
Sie haben es gesagt, sein Vater hat ihn aufgebaut. Allerdings ist die Zeit relativ kurz, als er angefangen hat aufzubauen und in die wichtigen Ämter hineinlupfen. Lässt sich jetzt sagen, man könnte, wie gesagt, nur spekulieren, lässt sich jetzt sagen, rutscht er jetzt quasi automatisch an die Stelle, wo sein Vater eingenommen hat?
Also ich glaube, wenn alles so verläuft, wie Kim Jong-il, sein Papa, das sich vorgestellt hat, dann tut er automatisch in die Ämter reinschliefen. Aber man muss eben auch sehen, im Augenblick ist er eigentlich nur in Anführungszeichen ein Vier-Stern-General. Er ist im Politbüro, aber er ist noch nicht der Chef von der Kommunistischen Partei, also der Arbeiterpartei, wie es der da heisst. Also die Ämter muss er dann zuerst noch zugesprochen bekommen. Und wenn er die Unterstützung, sagen wir mal jetzt von der Militärs hat, dann von seiner Familie, dann wird das in den nächsten Monaten sicher passieren. Aber so weit ist es eben noch nicht.
Jetzt, wo Sie gerade ansprechen, dass er Vier-Stern-General ist, es wird ja gemunkelt, dass hinter dem Angriff auf die südkoreanische Insel, wo ich jetzt nicht gerade den Namen kann aussprechen kann, wo der Angriff gekommen ist von Nordkorea, dass da dahinter eigentlich der Sohn steckt. Ist da etwas dahinter?
Ja, das ist jetzt eben etwas, was ich jetzt auch als Experten in Anführungszeichen mir aus den Fingern suchen. Also eigentlich, wenn man das genau das Bild anschaut, kann man sagen, eben weil er der junge General ist und weil er sich eben bei den Militärs beliebt machen will, hat er den Angriff initiiert. Das ist durchaus möglich. Also das, ich halte das für denkbar. Aber wie gesagt, sicher weiß man das nicht.
Muss man sich das eigentlich vorstellen, wie früher in Königs- oder Kaiserdynastie? Also ist jetzt der junge, prädestinierte Herrscher immer noch umgeben von den gleichen Leuten, die auch dem Vater dienen haben? Und kann er auch auf die Loyalität von diesen Leuten zählen?
Ja, genau, so ist das. Man muss das Ganze ein bisschen so sehen. In den westlichen Medien wird Nordkorea immer als stalinistischer Staat apostrophiert. Ich würde sagen, das ist er sicher auch, aber noch viel mehr ist er ein konfuzianischer Staat. Das ist eigentlich wie eine Dynastie, also von oben nach unten, hierarchisch geordnet, also sehr viel mehr ein konfuzianischer Staat. Und vor diesem Hintergrund muss man, denke ich, eben Nordkorea ein wenig mehr anschauen als rein vom marxistisch-leninistisch-stalinistischen Standpunkt aus. Und dann wird man sehr viel mehr verstehen von Nordkorea, als das üblich ist. Also beispielsweise, wo der südkoreanische Präsident im Jahr 2000 nach Nordkorea gegangen ist, das ganz wichtig war, dass der südkoreanische Präsident zuerst nach Pyongyang gegangen ist und nicht umgekehrt. Also das ist sehr eine konfuzianische Einstellung. Und so, denke ich, muss man einen Haufen interpretieren, selbstverständlich neben Marxismus, Leninismus, Stalinismus, aber der Konfuzianismus ist sehr viel wichtiger, denke ich.
Es gibt jetzt Experten, die sagen, die Leute um den jungen, designierten Herrscher, bleiben wir bei diesem Bild, die sind loyal. Es gibt aber auch einige, die sagen, es entsteht ein Machtvakuum. Wenn jetzt zweiteres der Fall wäre, besteht die Gefahr von Unruhe vielleicht bis hin zu einem Bürgerkrieg?
Also ich glaube, innerhalb von Nordkorea besteht nicht die Gefahr von Unruhe. Ich denke eher, dass es oben im Machtgefüge dort zu Abrechnungen kommen könnte. Ich glaube, das Volk ist viel zahm, ist viel hungrig, als dass es irgendwie könnte aufstehen, das denke ich nicht. Aber oben in der Führungsriege, also zwischen den Militärs und den Parteibonzen, das ist durchaus denkbar und das wäre eine sichere Lage, wo beispielsweise China gar nicht würde gutieren. Weil für China ist Nordkorea eine ganz wichtige Pufferzone zwischen Südkorea und den Amerikanern. Also Nordkorea, das ist für die Chinesen ganz wichtig aus diesem Grund.
Die USA unterstützen ja Südkorea, zuletzt auch bei den gemeinsamen Manöver in der Region, aber schon vorher in den 40er Jahren. Schauen wir doch gerade die geostrategische Bedeutung von Nordkorea ein bisschen genauer an. Wie sind denn sonst Interessen von China? Hat es da auch ideologische Interessen oder ist es wirklich vor allem die Pufferfunktion, die Sie ansprechen?
Also die ideologischen Interessen sind schon längst passé. Also zu der Zeit, wo der Mao noch gelebt hat und der Kim Il-sung, der hat immer gesagt, die Freundschaft zwischen China und Nordkorea, das ist wie Lippen und Zähne. Aber das ist längst vorbei. Es ist heute eine strategische Frage. Für China ist ganz wichtig, dass Nordkorea bestehen bleibt als Pufferzone, weil China hat auch Angst, sagen wir mal, wenn es einen Regimewechsel würde geben, dann gäbe es riesige Flüchtlingsströme eben auch nach China rein. Und das will selbstverständlich China vermeiden. Also ein Regimewechsel ist für China absolut tabu. Das ist undenkbar für China.
Das heisst, man muss davon ausgehen, dass China wird versuchen oder möglicherweise sogar jetzt schon versucht, auf diplomatischem Weg Einfluss zu gewinnen.
Das ist sicher so, aber man muss eben auch sehen, dass die Amerikaner mittlerweile auch probieren, ähnlich übrigens wie in Burma, mit dem Regime wieder ins Gespräch zu kommen. Also man sieht eigentlich fast so aus, dass die Administration Obama Nordkorea von der sogenannten Achse des Bösen weggenommen hat, also wie das die Administration Clinton und auch die Administration Bush gemacht haben. Also es steht einfach zu viel auf dem Spiel. Und das ist der Grund, wo man probiert, eben ins Gespräch zu kommen. Und das wird aber sehr schwierig. Und jetzt natürlich mit dem Tod von Kim Jong-il und dem neuen Herrscher Kim Jong-un wird es sicher einige Monate gehen, bis die diplomatischen Gespräche, wenn überhaupt, wieder aufs Gleis kommen werden.
Wie ist es denn mit den Interessen von anderen Nachbarn, zum Beispiel von Russland auf der einen Seite oder auch von Japan?
Also Russland selbstverständlich ist immer an guten Beziehungen zu Nordkorea interessiert gewesen. Es ist ja zur Zeit noch von der Sowjetunion ein enger Verbündeter gewesen. Heute ist das nicht mehr ganz so. Aber trotzdem, Sowjetunion als pazifische Macht, also eben da im fernen Osten, ist sehr daran interessiert, dass dort der Status quo behalten bleibt. Japan auf der anderen Seite hat natürlich unheimliche Befürchtungen, insofern eben als Atomwaffe Gefahr ist oder auch Raketen. Es hat ja Raketen von sich gegeben von den Nordkoreanern, die quer über die japanische Insel Langstreckenraketen geschossen haben. Also Japan ist sehr beunruhigt und wird alles unternehmen, eben, dass diplomatisch wieder etwas in Gang kommen wird, also die berühmte Pekinger Sechsergespräch über das nordkoreanische Atomprogramm. Das ist für Japan eine absolute Priorität, denn auch für Japan wäre eine Veränderung vom Status quo eine absolute Katastrophe.
International ist Nordkorea sicher am stärksten beachtet gewesen in der letzten Zeit, wo es ums Atomprogramm gegangen ist, das Sie angesprochen haben. Wo steht Nordkorea heute eigentlich mit dem Atomprogramm?
Auch mit dem Atomprogramm weiss man nicht genau. Man weiss, dass sie verschiedene Sachen gemacht haben. Man weiss, sie haben zwei Explosionen. Wie gross die Explosionen, die Atomexplosionen oder die Versuche gewesen sind, weiss man nicht genau. Aber das ist eigentlich gar nicht der Punkt. Der wichtigste Punkt von der ganzen Geschichte ist, wenn Nordkorea offiziell eine Atommacht wird, dann wird es einen Waffenwettlauf geben, auch im fernen Osten. Und es wird andere Staaten geben, die natürlich dann auch probieren werden, Atomwaffen sich anzueignen. Für Japan ist es überhaupt kein Problem. Die werden innerhalb von einem Jahr werden die Atomwaffen haben. Aber es gibt auch andere Staaten. Also mit anderen Worten, die Sechsergespräche über das Atomprogramm von Nordkorea sind darum wichtig, damit es nicht eine Proliferation, also eine Weiterverbreitung von Atomwaffen gibt. Also dass es nicht noch mehr Atommacht gibt, als es bereits jetzt schon gibt.
Vor 3 Jahren hat sich Nordkorea noch in den USA auf der Liste der Länder befunden, die Terrorismus unterstützen. Nordkorea als Unterstützer vom Terrorismus. Wie schätzen Sie das ein? Ist das im Zusammenhang zu sehen, über das, was wir jetzt geredet haben, im Sinn von Nordkorea statt auf der anderen Seite als Südkorea?
Ja, ich glaube schon. Also das ist ein Teil von der Strategie von Nordkorea. Aber ich denke, weil die Wirtschaft in Nordkorea so desolat ist, dass das nicht weiterverfolgt wird. Also ich denke, schon unter Kim Jong-il ist das eigentlich moderiert worden, abgefahren worden. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass das unter seinem Sohn, Kim Jong-un, auch so weitergehen wird.
Peter Achten, es gibt jetzt Kommentatoren, die sagen, das, was jetzt passiert ist mit dem Tod von Kim Jong-il, das ist das Ende von Nordkorea. Der Norden und der Süden schliessen sich jetzt wieder zusammen. Ist das Wunschdenken von geflüchteten Nordkoreanern oder ist da wirklich etwas dran?
Ich persönlich glaube das überhaupt nicht. Also beispielsweise China ist am Status quo interessiert. Die würden das nie zulassen. Und man muss auch sehen, dass Nord- und Südkorea ganz ein anderer Fall sind als seinerzeit BRD und DDR. Rein von der Grössenordnung her, also wo BRD DDR einverleibt hat, das ist ein relativ kleiner Teil vom heutigen Deutschland, Ostdeutschland. Hingegen, man muss sehen, in Korea sind die Grössenverhältnisse ganz anders. Es wären zwei Drittel Südkorea und ein Drittel wäre Nordkorea. Also das würde den Südkoreaner unheimlich viel kosten. Und auch die Südkoreaner wären nicht daran interessiert, dass ein Kollaps von diesem Regime geht, weil sie das einfach nicht wirtschaftlich nicht könnten verkraften. Also darum denke ich, Kollaps von Nordkorea ist nicht etwas, was wir in naher Zukunft sehen werden. Eben wie gesagt, weil China dagegen ist, eigentlich auch Amerika ist dagegen, Japan ist dagegen, Südkorea ist selbstverständlich auch dagegen. Offiziell sagt Südkorea schon, wir müssen es wiedervereinigen, das große Korea, aber niemand denkt daran, dass das also innerhalb von wenigen Jahren passieren wird.
Ja, und das ist natürlich gut nachvollziehbar und auch berechenbar, wenn man sich erinnert, wie teuer das BRD gekommen ist, wo man sich mit der DDR zusammengeschlossen hat. Schauen wir doch gerade die Wirtschaft an von Nordkorea. Wir erinnern uns da an die Hungersnöte in Nordkorea. Was ist da eigentlich der Grund dafür? Also gibt es da keine funktionierende Landwirtschaft?
Das eine, was man sehen muss, Nordkorea ist bis in die 70er Jahre den Südkoreanern noch überlegen gewesen, industriell. Aber das Problem von Nordkorea ist, dass es eigentlich die ganze Landwirtschaft verloren hat. Die grossen Landwirtschaftszonen, die liegen in Südkorea. Und nach dem Koreakrieg 1953, am Ende vom Koreakrieg, haben sie das alles verloren. Also Nordkorea war nie, sagen wir mal, selbsttragend, was Nahrungsmittel betrifft. Aber da ist ja Nordkorea nicht Einzelfall auf der Welt. Also beispielsweise auch die Schweiz kann sich nicht selber ernähren. Aber es braucht hier dafür eine gute Wirtschaft, eine funktionierende Wirtschaft. Und genau das gibt es in Nordkorea nicht. Die industrielle Infrastruktur ist veraltet, liegt am Boden. Und die Landwirtschaft beispielsweise, die ist immer noch kollektiviert. Also für die Bauern gibt es eigentlich keinen Anreiz, irgendetwas zu machen. Also die Wirtschaft ist insgesamt in einem desolaten Zustand. Aber wie gesagt, Nordkorea hat das Potenzial. Es gibt unheimlich viele natürliche Ressourcen, wo Nordkorea darauf zurückgreifen kann. Und wenn sich das einmal öffnen tut, dann werden auch ausländische Investoren kommen und dort dann eben die Wirtschaft neu antreiben. Aber bis es soweit ist, braucht es eben eigentlich noch sehr viele Veränderungen innerhalb von Nordkorea. Und ob das dann der Kim Jong-un, also der Sohn von Kim Jong-il, tatsächlich zustande bringen wird, mit der Unterstützung von den Militärs und seiner Familie, das ist eine absolut offene Frage.
Wenn Sie sagen, es hat viele Ressourcen, an was denken Sie da? Sind das vor allem Naturschätze?
Naturschätze, selbstverständlich. Also seltene Metalle und so weiter. Also Nordkorea ist ein reiches Land im Grunde genommen. Und hauptsächlich ist Nordkorea auch sehr reich an, wie man auf Neudeutsch sagt, Human Resources. Also die Leute sind sehr gut ausgebildet. Also der tut es überhaupt nicht mangeln, im Gegenteil. Also man kann eigentlich nur sagen, wenn Nordkorea einmal geöffnet ist, dann wird der Post abgehen, auf Deutsch gesagt. Also das wäre eine ganz dynamische Wirtschaft. Von all diesen Voraussetzungen, Ressourcen, gut ausgebildete Leute und so weiter und so fort. Also da ist ein unheimliches Potenzial am Schlafen, könnte man eigentlich sagen.
Ich habe am Anfang von unserem Gespräch gesagt, Sie sind 11-mal durch Nordkorea gereist. Das erste Mal 1987. Wenn Sie jetzt all diese Reisen zurückdenken, was hat sich verändert im Laufe der Zeit am Leben der Menschen?
Das ist sehr schwierig zu sagen. Also, offensichtlich ist beispielsweise, dass es in Pyongyang, also der Hauptstadt, wenig mehr Auto gibt und so weiter. Aber die Menschen, ich bin quer über die Insel zum Beispiel gefahren, das war während der Hungersnot gewesen, da haben wir die Leute gesehen, wie sie ab Bäumen Rinder geschält haben und auf Äckern auf übrig gebliebene Früchte gesammelt haben und so weiter. Also sehr viel geändert hat sich eigentlich nicht in dieser ganzen Zeit. Das ist eigentlich verrückt und ich muss immer staunen, wenn dann Journalisten, die das erste Mal nach Nordkorea gehen, und ich dann das vergleiche, was ich vor 20 oder 24 Jahren geschrieben habe, ist eigentlich fast das Gleiche. Es ist eigentlich wahnsinnig. Es hat sich sehr wenig verändert.
Wie ist das Leben in Nordkorea? Also wir wissen jetzt, es ist sehr arm, was die Ernährungssituation angeht, aber wie ist das Leben denn sonst?
Es ist halt ziemlich eintönig. Also zum Beispiel in Pyongyang, in der Hauptstadt, wo ja privilegiert ist, hat es auch nicht genügend Elektrizität, darum ist die Stadt sehr dunkel, die Elektrizität geht damit weg, also das sind so Sachen. Man sieht beispielsweise in Pyongyang Leute, die laufen, also es gibt wenige Tramli und die Tramli, die es hat, die sind sehr alt, also das sind alles so Sachen. Auf der anderen Seite, was man in den letzten 10 Jahren gesehen hat an Veränderungen, also es gibt zum Beispiel es gibt ein bisschen mehr Restaurants, oder? Aber wenn man in einem Restaurant ist, sehr oft geht man rein und die sind immer sehr freundlich und sehr höflich und so weiter. Aber dann gibt es einen Haufen Sachen, die auf der Karte sind, gibt es dann eben nicht. Also es gibt einen Haufen so kleine Sachen. Aber die Nordkoreaner und Nordkoreanerinnen sind, wie soll ich sagen, zum Beispiel auch in der Untergrundbahn in Pyongyang. Das ist die schönste Untergrundbahn, die ich kenne auf der Welt, mit Mosaik und also ganz wahnsinnig. Und die Leute sind sehr höflich und sehr freundlich, gut angelegt. Und es ist ganz, man hat ein ganz seltsames Gefühl. Man hat so das Gefühl, ein bisschen, sind alle glücklich. Es ist so, wie soll ich sagen, fast wie eine Sekte. Wirklich. Das Gefühl habe ich jedes Mal, wenn ich in Nordkorea bin. Alle sind im Vordergrund eigentlich glücklich, oder? Aber wir wissen ja, wie die Wirtschaft ist, wie es den Hunger gibt, Nahrungsmittelknappheit. Es kann ja so nicht sein.
Wie erklären Sie sich denn das? Also ist es Erziehung? Man hat
ja,
glücklich
zu sein? Ja, das ist der Viererkult, der Personenkult, oder? Wo bereits unter Papa von Kim Il-sung gemacht worden ist, jetzt unter Kim Jong-il und jetzt eben unter Sohn der Kim Jong-un. Das ist der Viererkult. Das ist quasi Religionsersatz, wenn man so will.
Wie gross sind denn allgemein die Unterschiede in der Gesellschaft?
Ja, es gibt ganz wenige ganz oben und dann der Rest. Also beispielsweise, man weiß ja, der Kim Jong-il, der Verstorbene, der ist ein grosser Fan von elektronischen Gadgets gewesen. Darum hat er für die oberen 10'000 hat er so quasi ein Intranet aufgebaut. Aber selbstverständlich, der Normalbürger hat überhaupt keinen Zugang zu Internet. Er kann auch nur beispielsweise Radio- und Fernsehapparate kaufen, die nur für die nordkoreanischen Sender eingestellt sind. Also er hat gar keine Chance, er kann nicht einmal irgendwie ein kleines Kurzwellenradio kaufen und dann über Kurzwelle die ganze Welt anlösen. Das geht nicht in Nordkorea. Also wie gesagt, es gibt eine ganz kleine Oberschicht und den Rest.
Es ist sicher eine ganz wichtige Zeit für Nordkorea. Betrachtend zum Schluss, was wünschen Sie der jetzigen Situation der Bevölkerung für die nächste Zeit?
Ich hoffe, dass die Bevölkerung in nächster Zeit genug zu essen haben wird. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Wenn man sich vorstellen muss, dass Kinder unterernährt sind, Insgesamt sind 6 Millionen Leute haben nicht genug zu essen. Muss ich das einmal vorstellen. Also das ist eigentlich die Basis vom ganzen Leben und auch die Basis dafür, dass sich etwas verändert. Man muss genug zu essen haben. Und ich wünsche mit ganzem Herzen den Nordkoreanern und Nordkoreanerinnen, dass sie bald einfach mehr oder genug zu essen haben werden.
Peter Achten, besten Dank für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.